Ja. Dann muss ich mich ja nicht an keine Zeit halten. Dann kann ich einfach machen, was ich will. Ich, ja. jetzt schon völlig narrenfrei. Finde ich gut. Also, danke, dass ihr alle da seid und dass ihr euch dafür interessiert, was wir in Oldenburg so mit dem Computermuseum treiben. Der Vortrag hat das erste Mal seit 4 Jahren einen neuen Titel, nämlich Auftritt und Pflege eines privaten Computermuseums. Jetzt, wo ich auf 4,5 Jahre Computermuseum in Oldenburg zurückblicken kann, kann ich wenigstens mit so viel Beistand und mit so viel Tipps vielleicht auch euch zur Seite stehen, falls einer von euch sagt, Mensch, ich habe hier auch so viel Scheiß zu Hause im Keller, im Wohnzimmer oder sonst irgendwie, da müsste man eigentlich ein Museum von machen. Sollte der Vortrag einfach nur das Signal geben, ja, das geht. Das geht auch ohne großen Aufwand, das geht auch ohne irgendwie Millionen von Euro erstmal zur Verfügung zu haben, das kann man auch im Kleinen machen und die Leute finden es gut und honorieren das. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Inhalt soll jetzt erstmal sein, tatsächlich über was ist bisher geschehen, so im Kurzabriss, was ist Stand der Dinge, was sind gerade aktuell unsere Probleme, das ist nämlich das jetzt gerade wirklich eine sehr, sehr spannende Phase bei uns und was soll es mal werden, wie ist tatsächlich der Anspruch, was ist so meine Vision, was aus diesem Hobby mal werden soll. Also, wie immer, wenn ich nicht in der Nähe von Oldenburg vortrage, hier nochmal ein kleiner Einblick, wo dieses Oldenburg, von dem wir immer alle reden, eigentlich ist. In einem Land weit, weit weg von hier.
Du meinst zweimal umfallen, du bist im Wasser.
Das ist in der Tat, also zum Jadebusen sind das irgendwie, also bis dahin sind es so 20 Minuten im Auto und bis zur holländischen Grenze 50 Minuten oder sowas. Das ist schon ziemlich weit oben links. Ja, da ist das. Das habe ich mir so nicht ausgesucht. Das dürfte wahrscheinlich nicht die Idealposition für ein Computermuseum sein, aber ich wohne nun mal. Da muss ich das Museum nachrichten. So. Also, wie ist es dazu gekommen? Ich denke, das ist bei vielen von euch genauso. Ich habe einfach angefangen zu sammeln. Und zwar ungefähr 1996 habe ich irgendwie gedacht, die Computer, die meinen Werdegang als Kind irgendwie geprägt haben, die ich also selber hatte oder die Kumpels hatten, oder Geräte, die meine Eltern mir aus fadenscheinigen Gründen einfach nicht kaufen wollten. Die hätte ich gerne mal. Also vor allen Dingen die Geräte, die dazu geführt haben, dass ich das beruflich geworden bin, was ich jetzt bin. Ich mache 3D-Grafik und 3D-Animation. Und dachte mir so, oh, mein erstes Selbstständigkeitsbüro, ne? So als Vision, habe ich irgendwie so ein Regal und dann steht dann irgendwie so ein Color Genie, ein TI und ein Amiga. Und dann kann ich irgendwie so zeigen, was ich auf diesen Dingern damals gemacht habe. Und womöglich auch noch ein Deluxe Paint, so original laufend, dass man Kunden mal zeigen kann, womit wir damals versucht haben, Geld zu verdienen. Diese Vision war eigentlich nach den ersten 3 Flohmarktbesuchen schon erledigt. Es war relativ einfach, die Dinger wiederzukriegen. Und dann gab es eigentlich auch diese ganzen Computer, die ich eben nie hatte. Also zum Beispiel ein C64. Das aus meiner Kindheit war nicht vorhanden, war immer nur bei Kumpels vorhanden. Sowas wollte ich unbedingt mal haben. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt schon ein bisschen anfange zu sammeln, das war allerdings ohne irgendwie besonderes Ziel. Aber so grob interessieren mich die Geräte von 1970 bis 1990, also alles, was so Windows und modulares PC zusammengestecke ist, interessiert mich nicht mehr. Und alles, was so schwer ist, dass man es nicht auf einen Tisch stellen kann, interessiert mich auch nicht. Und dann bleiben ungefähr diese 20 Jahre übrig. So ganz grob. Also Telespiele und Konsolen 1970 bis hin zu, sagen wir mal grob, Amiga und ST, so die Zeitecke. Das ist es. Dann habe ich tatsächlich, ohne dass es irgendwie Oldenburger Computermuseum hieß, das machen wir so, der Alex hat Computer und stellt die irgendwo raus. Das war so der Originaltitel da irgendwie drüber. Seit 2001 hin und wieder mal kurze Ausstellungen, das sind Sachen in einem Ladenlokal oder mal beim Oldenburger Informatikinstitut irgendwelche Sachen. Also so, dass ich schon ein bisschen Öffentlichkeit habe und auch ein bisschen Feedback gekriegt habe, was die Leute denn davon halten. Ob die sich jetzt drauf freuen oder ob die das jetzt völlig bescheuert finden. Hier sind mal ein paar Einblicke, wie das aussah. Das hat also mit dem Museum noch nicht viel zu tun. Es ist wirklich jede Menge laufender Computerschrott in keinerlei chronologischer Reihenfolge auf Tische gestellt und gucken, was die Menschen damit anfangen. Das ist die Deko im Brillengeschäft, das fand ich ganz nett. Und da hatten wir, also das ist ein relativ hochwertiger Optiker in der Fußgängerzone bei uns. Und der hat mir irgendwie gesagt, die Leute haben ihm die Bude eingerannt, weil die wissen wollten, wo die Rechner haben. Also normal, der hat halt sonst auch hochwertige Dekorationen, also irgendwelche Designerfahrräder oder halt irgendwelche tollen Helme oder sonst irgendwas, also irgendwie saisonal mal abgestimmt. Aber er sagte, das war so gut, also die Leute haben sich zwar auch noch ein bisschen für seine Brillen interessiert, aber eigentlich wollten die wissen, wo denn diese Teile herkommen. Und das signalisiert mir immer, und das hatten wir auch schon damals signalisiert, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, dass ich das erste Mal bei dem Brillenheini gemacht habe. Das interessiert nicht nur mich aus irgendwelchen Gründen, sondern es interessiert offensichtlich auch eine breitere Öffentlichkeit. Das war erstmal schon mal ein gutes erstes Feedback, das mir zeigte, es macht Sinn, es irgendwie weiter zu betreiben. So, dann überspringen wir ein paar Jahre und sind wir jetzt im Jahre 2008. Ich habe durch Zufall in der Fußgängerzone ein Ladenlokal gefunden, was von heute auf morgen leer war. Da war früher so ein Internetcafé für Senioren drin. Und das war um die Ecke von meinem Wohnort. Ich bin also jeden Tag da vorbeigelaufen. Auf einmal war dieses Internetcafé weg. Und es war in der Vorweihnachtszeit und ich habe gerade gezeigt, wie nah wir an Groningen und ähnlichen Orten von Holland sind. Und irgendwie gibt es gerade zur Vorweihnachtszeit einen sehr intensiven interkulturellen Austausch zwischen Holländern und Deutschen. Ich habe das Gefühl, die kommen alle hierher und kaufen da bei uns ein. Und das ist halt gerade in der Vorweihnachtszeit extrem. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch super, wenn ich das irgendwie hinkriege, in diesem leerstehenden Ladenlokal eine kurze Ausstellung zu machen. So von November bis Dezember, da ist die Innenstadt voll, da kriege ich irgendwie auch Leute, die da sonst nicht sind. Und dann frage ich mal den Besitzer dieser Räumlichkeit und dieses Hauses an, ob die da Bock drauf haben, ob das irgendwie machbar ist. Und in diesen ersten Wochen, das war also Schlüsselübergabe, war genau 17. November 2008 und wir haben dann bis zum 23. Dezember, also bis einen Tag vor Weihnachten, jeden Abend da gesessen, also nach normalem Job, 8 Stunden im Büro, abends nochmal 4 Stunden ins Computermuseum gesessen, ein Kumpel und ich. Der Kumpel ist jetzt 2. Vorsitzender im Verein. Und in diesen 8 Wochen, oder in diesen 6 Wochen sind es ja nur, hatten wir 3 Fernsehsender da, mehrere Radiointerviews und 200 Besucher, die einfach so vorbeigekommen sind. Wir haben ja keinerlei Werbung gemacht. Das war einfach nur so eine Idee mit, das Ladenlokal frei, nein. So, mehr war nicht. Kein Vorlauf, kein, oh, wir müssen jetzt ein Corporate Design machen und wir müssen erstmal Anzeigen schalten und sonst irgendwas, sondern einfach gemacht. Und das in dieser kurzen Zeit und noch immer nur in den Abendstunden, das war ja eben außerhalb von Geschäftszeiten, so, das war so meistens so 17, 18 Uhr Start bis 20, 21 Uhr so, waren trotzdem 200 Besucher da und auch die nur grob geschätzt. Was wiederum ein Feedback war mit, oh, guck mal, das interessiert nicht nur Leute in meinem Alter, die das in ihrer Kindheit miterlebt haben, sondern das interessiert wirklich 8-Jährige und 88-Jährige. Irgendwie haben diese Teile einen besonderen, wie die 80er Jahre insgesamt, ja irgendwie so einen komischen, positiven Flair. Irgendwie. Die Leute kamen wirklich rein, eine super Begebenheit, sehen C64, erstmal mit riesen aufgerissenen Augen, so, oh, den hatte ich damals. Und die zweite Frage war, hast du Hanse? Ich so, ja, jetzt nicht hier, aber ich kann heute Abend mal nochmal gucken und kriege morgen mit. Weil dann haben die sich da original nächsten Tag hingesetzt, zu 4 verabredet und haben da 4 Stunden Hanse gespielt. Erwachsene Menschen. Und haben mir dann nachher erzählt, das haben die immer während des Studiums gemacht, also bei denen von vor 20 Jahren, oder eben zu der Zeit, wo Hanse eben rauskam, um sich zu entspannen, wenn sie mal keinen Bock auf Studieren und Lernen hatten. Also das war immer so, wir treffen uns, hast du Bock auf Hanse? Ja. So, das war das erste Mal seit dieser Zeit, dass diese 4 Leute sich wieder von C64 gesetzt haben und Hanse gespielt haben. Ich gebe zu, es gibt spannendere Spiele, aber dass ich die Leute mit meinem gesammelten Müll emotional so berühren kann, das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, das muss irgendwie weitergehen. Es gibt jedes Jahr in Deutschland eine Stadt der Wissenschaft, 2009 war das Oldenburg, und da habe ich halt natürlich gedacht, haha, gehst mal zum Projektbüro und versuch den mal irgendwie mehr oder minder gut begründet zu verklickern, dass ein Blick nach vorne statt der Wissenschaft auch immer ein Blick nach hinten ist, also ich muss die Technik verstehen, woher sie kommt, um zu wissen, wohin sie sich weiterentwickeln könnte. Das hat denen relativ schnell eingeleuchtet. Ich habe auch gedacht, ich kriege Geld, wenn ich da irgendwie mich als Vertreter der Wissenschaft irgendwie etabliere. Das war natürlich nicht der Fall. Das Einzige, was ich gekriegt habe, war die Erlaubnis, diesen Titel zu führen. Projektstadt der Wissenschaft. Und nebenbei haben die halt gesagt, ja okay, wenn ihr jetzt ins Programmheft wollt, dann müsst ihr ins Programm liefern, so sagen wir mal bis Ende August. Bis Ende August gilt dieses gedruckte Programmheft. Da habe ich gesagt, so, okay, wir sitzen jetzt hier, das heißt 17. November, jeden Abend 4 bis 5 Stunden zu zweit. Es leidet sämtliches Sozialleben darunter und Schlaf ohnehin bis Ende August. Das geht nicht. Außerdem haben wir den Raum ja gar nicht so lange. Da müsst ihr euch mal mit dem Besitzer der Immobilie kurz schließen. Dann hat das die Stadt eben gemacht. Und zack, ist aus mal eben 6 Wochen von November bis Dezember schon mal bis nächstes Jahr August geworden. Und dann war der Schritt nicht mehr weit, bis das erste Jahr voll war. Dazu muss ich sagen, ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt alles, was da an Auslagen war, also Poster drucken und mal so einen Aufsteller kaufen für draußen und so einen Teppich, den man da hinlegen kann und was weiß ich, bin das meine eigene Tasche bezahlt, ist aber im Vergleich zu dem, was ich bis dahin für die Sammlung aufgewendet habe, finanziell, okay, es hat halt Geld gekostet, aber die Sammlung hat bis dahin, das waren bis dahin schon so 300, 400 Rechner, das meiste irgendwie bei eBay, das war jetzt irgendwie ein Klacks. Das ist übrigens auch so ein Punkt, ich habe Jahre vorher gemerkt, was will ich mit dem ganzen Müll? Das sind jetzt wirklich zu viele Rechner, als dass ich auch nur die Chance hätte, in meinem kompletten Leben mich intensiv mit jedem einzelnen Modell zu beschäftigen. Ich bin dann in mein Lager, das war schon längst ein externes Lager, da wo es jetzt auch noch ist, habe irgendwie 3-4 Mal im Jahr mir mal einen Samstag genommen, irgendwie eine Kiste raus, was ist da, ach guck mal, das ist ein, was weiß ich, ein C16, und den baust du mal auf, gucken, ob der noch geht. Dann bist du da 4-5 Stunden am Tüdeln, freust dich, dass du ein paar Sachen findest, die noch funktionieren, packst den wieder ein und bist das nächste Mal in 3 Monaten wieder in deinem Lager. Und die anderen 399 Rechner, die da liegen, sagen,
gespielt, ja.
Kriegst du dir allein ja gar nicht glücklich gemacht, die Rechnung. Das war einer der Gründe, dass sagen, das sind andere Leute dahin. Also ich sitze da nicht irgendwie so ein Sammler und sage, die müssen nicht benutzt werden, so, geht ja kaputt. Sondern ich habe mich da schon gefreut, wenn ich andere Leute finde, die das mit mir machen. So, also haben wir uns zum fast Einjährigen, ich sagte ja gerade eben 17. November 2008, zum fast Einjährigen einen gemeinnützigen Verein geschenkt. Auch da kann ich sämtliche Bedenken nehmen. Da haben wir vorher mal alle gesagt, boah, Vereinsgründung und das ist total kompliziert und gerade gemeinnützig. Von der Idee, hier muss mal ein Verein her, bis Eintragung sind es 10 Werktage gewesen. Fazzi-fazzi. Ohne Probleme. Und wir haben uns einen Vordruck von der Satzung vom Finanzamt geben lassen. Also haben wir halt gedacht, wenn die mir schon den Vordruck geben, da kann ja nichts drinstehen, was die nachher beanstanden. Und dann haben wir halt ein bisschen für uns noch aufgebohrt. Und der wichtigste Satz, also falls auch ihr irgendwie euch damit im Gedanken tragt, sowas zu machen, der wichtigste Satz ist der hier, den wir selber lesen. Der berechtigt uns nämlich dazu, von sämtlichen Stiftungen, die es irgendwie so gibt, also was weiß ich, Sparkassenstiftungen und Versicherungen und tralala, Fördergelder zu beziehen. Es gibt einige Stiftungen, die sind zum Beispiel nur für Kunst und Kultur und nur für Wissenschaft und Forschung oder nur für Bildung und Erziehung. Aber dadurch, dass dieser Satz mit allen drei sind wir praktisch Zielgruppe für alles, was Geld ausgeben darf. Nicht nur an uns einen vernünftigen Antrag zu stellen. Aber es gibt praktisch keinerlei Stiftung, die dann sagt, nee, bei Ihnen geht das nicht. Und der zweite Teil dieses Satzes oder dieses Paragraphen ist auch wichtig. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung eines Museums, Ausstellungen sowie museumspädagogischen Dienst. Das heißt, der Verein ist auch nicht angetan, jetzt ganz viele Rechner anzusammeln, sondern es sind praktisch, das Konzept ist so, dass du ganz viele private Sammler hast, die gewillt sind, ihre Geräte in einem von dem Verein bereitgestellten Raum hinzustellen und damit eben dieses Museum zu bestücken. Aktuell läuft es so, dass eben die Dauerausstellung aus meinem Sammlungsbestand kommt und wenn wir mal Sonderausstellungen machen, dann kommen halt andere Sammler und stellen da was hin. Das heißt, ich als Sammler bin jetzt gar nicht so erpicht drauf zu sagen, ich wollte auch noch C65 und irgendwie dieses Vorserienmodell und das abgefahrene Teil, sondern mir reicht es, euch zu kennen, euer Vertrauen zu haben, wenn ihr dann irgendwie sagt, ja, kann ich mir vorstellen, im Computermuseum mal mein besonderes Schätzchen hinzustellen, meinetwegen dann auch hinter Glas, dann reicht mir das völlig aus. Also ich bin jetzt als Sammler nicht so drauf, wirklich ins Kleinste irgendwie alles Mögliche an Zusatzperipherie oder an Software zu haben. Das ist so wie bei einer Bibliothek. Ich muss es nicht wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Ja, das ist halt ganz praktisch. So, die Ziele, die wir uns gestellt haben, ist eben diese Hands-on-Ausstellung, ganz wichtig. Einziges Haus Deutschlands, sage ich immer, wenn die Presse kommt, wo seit 4,5 Jahren dauerhaft laufende Computer ausgestellt werden. Also nicht nur einmal im Jahr, sondern eben wirklich jede Woche. Jede Woche zweimal oder anderthalb Mal. Nach wie vor diese Eingrenzung 1970er, 80er Jahre, eben diese 20-Jahre-Spanne. Dokumentation und Forschung, das heißt eben, wer gestern Abend beim Hans dabei war, bei seiner Führung durchs Lager, es geht eben nicht nur darum, diese Geräte zu haben, sondern wenn bei der Spende jetzt irgendwie noch drei Kartons kopierte Handbücher dabei sind, mit handschriftlichen Anmerkungen von dem ehemaligen Besitzer, also die müssen es genauso wie wert wie das Maschinchen selber, weil das ja die Geschichte zeigt von dem Menschen, der sich damals mit dieser Maschine beschäftigt hat und vielleicht irgendwelche Korrekturen im Handbuch gemacht hat, habe ich auch ganz häufig, dass irgendwelche Syntaxkorrekturen im Basic-Handbuch sind, weil die einfach falsch drinstehen. Und da hat sich dann wirklich jemand hingesetzt, hat das komplett durchkorrigiert. Und das ist nachher, also fürs Durchblättern, wenn man sich dann mit so einer Maschine eingehender beschäftigt, mindestens genauso spannend wie die schnöde Hardware, die dann da laufend auf dem Tisch steht. Also das ist so ein Punkt. Forschung finde ich, ich sammle momentan ganz viele Quellekataloge aus den 70er und 80er Jahren. Weil man zum Beispiel anhand der Quellekataloge sagen kann, guck mal, so ein VC20 hat 1982 bei Quelle 899 Mark gekostet. Und was ich super finde, Pac-Man für ein Atari 2600, wollt ihr mal schätzen, was das gekostet hat, als das rauskam? Also auch so, sagen wir mal, ein Quellekatalog von 1980, 81, was Pac-Man gekostet hat in D-Mark. 139 D-Mark. Diese fürchterliche Umsetzung von Pac-Man für ein 2600er. 139 D-Mark. Eigentlich ist auch so ein anderes Ding, was mich völlig erstaunt hat. VHS, Kaufkassette, Top Gun. Ebenfalls 139 D-Mark. Bitte, hat das irgendjemand gekauft? Aber okay, also wenn man jetzt alle möglichen Herbst, Winter und Sommer- und Frühlingskataloge von Quelle hat, könnte man eine saubere Linie machen, also von einem Preisverlauf, von einem Modul, von einer Konsole, von einer 1541. Also alles, was Quelle über lange Jahre verkauft hat, ist eine sichere Quelle, um zum Beispiel so einen Preisverlauf zu dokumentieren. Wenn ich jetzt im Internet gucke auf irgendwelchen Sammlerseiten, dann steht immer Erstverkaufspreis so und so viel, aber steht nie ein Quellennachweis. Das kann ich im Museum so nicht an die Wand schreiben. das kann genauso richtig wie falsch wie geraten sein. Das geht nicht. Also ich brauche irgendwas Belegbares. Und deswegen eben die Quellenkataloge, deswegen ganz viele CTs aus der Zeit oder Chips oder HC-Homecomputer oder was auch immer da rumflagt, wie 64er. Die Berichte vorne finde ich zwar auch interessant, aber eigentlich interessant sind hinten für mich die letzten 10 Seiten mit den Anzeigen von den Händlern. Weil man eben anhand dieser Anzeigen schön diesen Preisverlauf zeigen kann oder auch gucken, von wann bis wann wurden die Geräte eigentlich aktiv angeboten. Und ab wann verlagern die sich eher in den Kleinanzeigenbereich. Also, ich habe hier noch C64, wie die bitte jemand abholen. So, natürlich Vermittlung des technischen Fortschritts anhand dieser Geräte. Das ist das, was wir fast auch wöchentlich machen. Wir haben Schulklassen da, wir haben AGE-Projekte da. Also es gibt so Leute, also es gibt diese Projekte, wo Leute, die seit längerem arbeitssuchend sind, dann irgendwie geschult werden. Die sollen dann ihr Office lernen und Bewerbungen schreiben. Und diese Einrichtungen, die diese Schulung durchführen, haben wir uns jetzt entdeckt als Hurra, wenn wir unseren IT-Unterricht beginnen, dann gehen wir erstmal ins Computermuseum und zeigen unseren Probanden, wie das dann alles so angefangen hat. Also Textverarbeitung auf dem Osborne 1 beispielsweise. Um dann später zu zeigen, wie fürchterlich das aktuelle Office. Also auch das passiert, diese Vermittlung. Und dadurch, dass wir das alles kostenlos machen oder komplett auf Spendenbasis, haben wir natürlich kein Problem, unsere Gemeinnützigkeit zu erhalten. Also wir nehmen für nichts Eintritt. Immer wenn eine Anfrage kommt, was kostet so eine Führung, bekommen wir 20 Leuten, sage ich nichts. Aber ich freue mich, wenn nachher eine Spende da bleibt, damit die nächste Gruppe auch umsonst geführt werden kann. Also wir haben umsonst. Und das funktioniert wunderbar. Also wir haben allein in unserer kleinen Spendendose jeden Monat 150 bis 200 Euro. Nur durch sagen, wenn du es nett fandst, da ist die Spendenbox. Aber ohne Druck. Und ich glaube, wenn wir Eintritt nehmen würden, wäre da bei weitem nicht so viel drin. So also wenn du jeden 2 Euro abknöpfst, der reinkommt, oder bei einer Führung pro Kopf 2 Euro, wäre da glaube ich weniger drin. Also dieses Wohlwollen und das, dieses, boah, ist das toll, dass jemand sich die Mühe macht, dafür gebe ich gerne mal einen Fünfer, das ist sehr viel größer, als jetzt irgendwie die Bereitschaft für, da weiß ich aber nicht, was mich erwartet, das sind ja alles alte Computer, ob ich dafür Geld ausgeben soll, also vorher das Geld zu nehmen. Das ist also jedenfalls eine gute Erfahrung soweit. Und natürlich, ja, das glaube ich, eint uns auch alle, der Erhalt der klassischen Computer. Die Dinger sollen natürlich laufen. Ist ein bisschen konträr zu dieser Hands-on-Ausstellung, die gehen natürlich kaputt, wenn sie benutzt werden. Dafür ist es ja auch sinnvoll, mehr als einen von einem Gerät zu haben. Also ich tendiere so zu 4 und mehr pro Teil. Und im Idealfall sollte es so sein, dass ein richtig guter einfach markiert wird als, der wird nie ins Museum gestellt. Das ist jetzt einfach der C64, der sieht super aus und funktioniert. In Bubble Wrap und ab im Karton. Und die 5 anderen, die ich habe, das sind halt die immer mal ausgetauscht werden können und dann in dem Museum als funktionierend hingestellt werden. Auch da bin ich schon mit anderen Museumsleitern in Konflikt geraten, weil natürlich, was klassische Museumsführung angeht, darfst du natürlich nicht das berühmte aus 3x1 machen, weil dann ist der eine ja nicht mehr original. Also angenommen, du hast da 4 C64 und von dem einen kommt ein SID und von dem nächsten kommt was weiß ich und der dritte ein schickes Gehäuse und von dem fünften kommt die Enter-Taste, Entschuldigung, die Tür-Taste. Dann ist das streng museal genommen kein Original C64 mehr. Aber dafür, dass wir alle Technik vermitteln wollen und auch funktionierende Technik darstellen wollen, ist das, was mir zunehmend scheißegal wird. Dann sage ich halt, okay, wir kriegen wahrscheinlich nie eine vernünftige Museumszertifizierung, weil wir in dem Punkt gegen die Erhaltung, also gegen diesen Satz der Erhaltung verstoßen. Aber es ist nun mal Sinn des Museums, die Dinger laufend zu zeigen. Das ist mir wichtiger, als einen Stempel zu haben, sie sind ein echtes Museum. Wenn sie bald so lange eine Ausstellung. So, wie sieht es heute aus? Also das ist jetzt der Teil, den ich die letzten Jahre praktisch immer ähnlich erzählt habe. Aktuell ist es so, wir haben 85 Vereinsmitglieder, die sind über ganz Deutschland verteilt. Also ganz viele Vereinsmitglieder waren noch nie persönlich im Museum. Das finde ich ganz erstaunlich. Einfach nur von der Ferne sagen, ja, ich unterstütze euch mit Summe X. Wobei Summe X mindestens 12 Euro im Jahr ist. Hier ist der Werbeblock. Also. Ich hab keine Formulare mit, aber die sind runterladbar natürlich. Also 1 Euro im Monat. In der Hoffnung natürlich, dass man in diesem, das ist ein Freifeld, dass man dann natürlich nicht 12 einträgt, sondern irgendwie sowas wie 20, 50 oder 100 oder sowas. Und das machen tatsächlich ganz viele. Aktiv vor Ort, also die Leute, auf die ich wirklich zählen kann, wenn es jetzt irgendwie heißt, halt um mal Kisten schleppen oder wir wollen eine Spende haben oder sowas, ist ein gutes Dutzend. Also das ist, glaube ich, bei jedem Verein so, dass es da mehr Papiermitglieder gibt, als wirklich Leute, die dann auch im Fleisch und Blut erscheinen, wenn man mal irgendwas anstellen will. Aber es ist doch schon mal super, dass die so weit da sind. Das ist jetzt so eine Sache, da kann man sich jetzt drüber freuen oder nicht, aber es zeigt mir auf alle Fälle, das zeigt, interessiert auch noch auch Leute, die einfach nur Interesse haben an diesem alten Kram. Also Facebook und Twitter sind für uns unheimlich wichtige Kanäle nach außen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bin und irgendwie eure tollen Ausstellungsstücke fotografiere und runterschreibe hier OCM unterwegs, auf dem VCFE in München, ganz tollen Atari 800 gefunden mit dem und dem Anbau oder sowas. Und dann dauert das keine 5 Minuten, da sind da 10 Kommentare drunter und jeder hat dann nochmal seinen seine Meinung dazu, also daraus eine Community zu bilden und von Leuten, die dann irgendwie weiter erzählen, oh, ich kenne den Oldenburg im Computermuseum, da muss dann nur mal einer dabei sein, der einen Kumpel hat, der irgendwie weiß, was weiß ich, der Vater hat einen Keller voller alten Scheiß. So, und dann kommt im Zweifelfall, zappelt zwar eine E-Mail bei uns an und sagt so, hier, bevor das alles weggeschmissen wird, könnt ihr das haben. Solche E-Mails kriege ich jeden Tag. Also auch das ist übrigens, wenn ihr eure Sammlung vergrößern wollt, eröffnet ein Museum. Es gibt nichts Besseres, als nicht mehr selbst aktiv nach Spenden zu suchen, sondern ständig welche zu bekommen. Hat natürlich den Nachteil, dass man nicht steuern kann, was da kommt. Also wir haben gestern das Thema gehabt, es gibt für mich die Sammlerpest am Arsch, den SM-124-Monitore von Atari. Weil zu jeder ST-Spende kommt so ein blöder Monitor. Ich kann also im Lager keine drei Schritte gehen, ohne nicht mal irgendwie irgendwo ein SM-124 anzuhaben. Wenn jemand welche braucht, ich schicke die auch gerne. Ich habe wirklich irgendwie 3 oder 4 Dutzend von den Dingern, die werde ich nie für den Ausstellungsbetrieb brauchen. Das ist halt immer bei jedem ST, der kommt, vom 260 bis zum Falcon oder sonst irgendwas, ist es SM-124.
Das
funktioniert absolut. Absolut. Nur man kann eben nicht steuern, was kleben bleibt.
Ne? Bei Gravitation dran.
Ja, also es ist alles so ein Umlaufbahn und manchmal. Das ist 124. Ja, also Facebook, Twitter, ganz wichtige Nummer. Überhaupt Öffentlichkeitsarbeit, ganz wichtige Nummer. Ihr werdet ja sehen, dass auch seit Jahren irgendwie unsere Optik und diese Schildchen und die Buttons und sowas irgendwie sehr präsent sind. Also normalerweise, wenn man sich so ein bisschen für Retro-Computer interessiert und man kann irgendwie aus 50 Meter Entfernung so orange und grün, könnte das Oldenburger Computermuseum sein. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass wir natürlich anhand unseres Corporate Designs dann auch wieder erkannt werden. Und das ist die letzte Zahl, auf die ich verdammt stolz bin, die 200.000 Besucher, trotz dieser äußerst öffentlichen Öffnungszeiten, die wir haben, die sind aktuell jeden Dienstagabend, 17 bis 21 Uhr, und jeden zweiten und vierten Samstag im Monat. Das ist eine Regel, die kann doch nicht mal ich mir merken. Ich muss jeden Samstag gucken, so haben wir heute auf. Das liegt eben daran, dass es ehrenamtlich gemacht wird und dass ich froh bin, dass ich Leute habe, die überhaupt in der Lage sind, verlässlich zu den gewissen Zeiten da zu sein, denen ich einen Schlüssel in die Hand drücken mag und die auch in der Lage sind, Besuchern zu erzählen, wie man ein Spiel auf dem C64 lädt. Das bringt ja nichts, einfach nur jemanden zu haben, der irgendwie Lust hat, oh, ich mache da Aufsicht, aber wenn da jemand eine Fachfrage hat, das ist halt ein Problem bei so einem Museum. Wenn du jetzt nur Bilder beaufsichtigen musst und aufpasst, dass da keiner irgendwie mit dem spitzen Finger in die Leinwand piekt, das ist ein bisschen was anderes. Aber in einem Technikmuseum ist es halt schon wichtig, dass du da Leute findest, die entweder gewillt sind, sich anlernen zu lassen, das ist ja jetzt so kompliziert nicht, aber allein die Runde zu machen, alle Geräte auszuschalten. Wenn ich mal Besuch habe, zum Beispiel von meiner Frau, und so kurz vor Feierabend, ich sage nicht so, eben die Geräte auszuschalten, sie stehen jetzt erstmal vor jedem Teil, ist das jetzt hinten links, hat der Netzteil extern, muss ich den Monitor extra ausmachen und das vor jedem Gerät. Das ist so. Ich kann da mittlerweile so blind durchgehen, aber es ist so, für jemanden, der das nicht täglich macht, ist das wirklich eine Herausforderung. Wie zum Schieberegler, Drücker, Gesamtschalter, also das ist, ihr kennt das ja auch, das ist ja wirklich bei jedem Gerät anders und das ist dann wirklich, auch was die Personalfrage angeht, ein echtes Problem. Ich glaube wirklich, dass staatliche oder Landesmuseen, die irgendwie alte Schinken ausstellen, die irgendwie froh sind, wenn sie mal einmal in 3 Wochen eine Schulklasse da durchschubsen dürfen, von solchen Besucherzahlen träumen. Und ich bin mir sicher, und da komme ich ja gleich nochmal zu, bei wo soll es hingehen, dass wenn wir es schaffen, das Museum zu vergrößern, dass wir vernünftige Öffnungszeiten hinkriegen durch mehr Personal, was wir dann hoffentlich finden, dass sich diese Zahl auch noch gewaltig steigern lässt, obwohl wir so weit im Nordwesten sind. Es kommen ja auch Leute extra aus Stuttgart zu uns hergefahren, nur um das mal zu sehen. Es kommen auch Leute vom Verein zum Bereich klassischer Computer mal hergefahren, um zu sehen, wie läuft denn das bei euch, wie funktioniert denn das. Also es ist nicht nur Lokalpublikum. Ja, so sehen die Drucksachen aus, im Stand liegt auch noch was. Das heißt, wir kriegen es auch seit 400 Jahren hin, sieht man hier rechts, jeweils so ein 3-monatiges Programm auf die Beine zu stellen. Und pro Quartal, also pro 3 Monaten, gibt es immer 1 oder 2 Sonderaktionen. Also entweder das hier heute ist für mich zum Beispiel eine Sonderaktion, also UCM unterwegs, wie in München. Oder wir haben einen Themenabend, wir hatten jetzt vor 2 Wochen einen Arcade-Workshop. Das ist, wir haben zum Glück noch einen Sammler in Oldenburg, der sich eben den ganzen Arcade-Maschinen auskennt. Und der hat einen Workshop gegeben, Arcade at Home. Also wenn ich so ein Ding zu Hause betreiben will, was muss ich denn da machen? Wo kriege ich die her? Wie teuer sind die? Wie kann ich mich mit Emulatoren helfen? Muss ich unbedingt so ein großes Cabinet haben oder kann ich das auch irgendwie kleiner machen? Aber es ist trotzdem original. Und auch da sind Leute extra aus Hannover gekommen, das sind auch 2 Autostunden, die sich für dieses Thema interessieren, weil einfach diese Information sonst in Deutschland so nicht gegeben wird. Und schon gar nicht für lau. Ja, also das natürlich auf Spendenbasis. Und das, da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass wir es jetzt seit 4,5 Jahren hinkriegen, wirklich normal durchgehendes, ernstzunehmendes Programm, wenn es auch nur Öffnungszeiten sind, durchzuhalten und nicht so, ja, ich habe heute einmal Bock aufzumachen, ich poste mal kurz auf Twitter, ach, das Museum ist jetzt auf, sondern wirklich verlässlich öffnen. Die Ausstellung. So sieht das von außen aus aktuell, auch wenn das Foto nicht mehr hält ist, aber das ist es, unscheinbar wie es ist. Es ist in der Fußgängerzone Oldenburgs. Oldenburg hat eine Größe von 170.000 Einwohnern, um das mal so einzugrenzen. Das ist der ganze Ausstellungsraum, wer ist nicht? Also hier links steht die Onyx, die steht da auch nur, weil sie groß und schwer ist und weil 50% der Besucher die für den Kaffeeautomaten halten. Das ist kein Scherz. Aber wir haben die aus Hamburg abgeholt, ich habe keinen Lagerplatz dafür, wo soll die hin? Also steht sie da. Hier rechts rum, also die kann ich mal zeigen, das Ganze ist chronologisch sortiert, fängt hier an mit dem Pad, geht dann mit dem Apple II weiter, dann Tandy TS-80 und Osborne 1, also die stehen hier vorne um die Ecke. Dann gibt es den Schritt 1981 Richtung Homecomputer, VC20, ZX81, C64, Atari 800. Leider kein Platz für den TI-99-4A, der müsste da endlich mal dringend hin. Schneider CPC, 128, 128D. Dann Schritt zu den 16-Bittern, da steht dann Atari ST, natürlich mit Keyboard, also auch mit 80er-Jahre-Keyboard, versteht sich. Wo wir dann Cubase zeigen und ein Amiga 500. Und dann im mittleren Rondell sind immer wechselnde Sachen. Also das tauschen wir mal aus und hier hinten gibt es auch Regale, wo auch noch Teile drin sind, die natürlich alle funktionieren, aber die einfach keinen Platz haben. 55 Quadratmeter für ein Computermuseum ist verdammt klein. Aber trotz dieser irrigen Größe, diese Zahlen, die ich gerade gezeigt habe, das liegt ja schon sehr nah, wenn man es ein bisschen besser und interessanter machen könnte, könnten die Zahlen entsprechend explodieren. Ja, hier vorne, das ist eine der wichtigsten Einrichtungen, das ist die Spendendose. Gästebuch, wenn man geradeaus durchgeht, ist noch ein Außenbereich, da kann man grillen und Bierchen haben und sowas. Also auch das gibt es häufig bei uns, dass wir in den Sommermonaten einfach spontan grillen, Kiste Bier hinstellen, alles gegen Spende. Und auch da haben wir nachher immer mehr Geld in der Kasse, als wir für den Einkauf ausgegeben haben. Also es ist nicht nur ein, ich gehe da mal hin, um alte Rechner zu sehen, sondern auch mehr oder weniger schon ein Treffpunkt geworden. In den Sommermonaten kann man sich mehr oder weniger darauf verlassen, dass dann immer so eine Gruppe gleicher Leute da auftaucht. Ich habe gestern bei dem Vortrag sehr schön gesagt, ich könnte da jetzt näher ranzoomen. Jetzt sehr schön gehört. Wer hat das gesagt? Egal, gestern bei dem Vortrag eben gehört, ich könnte jetzt näher ranzoomen, aber das würde Sie nur unnötig erregen. Das fand ich. genau. Fand ich einen 1A-Spruch. Ja. Das Regal, da Einzelexponate. Wir haben so ein Regal, da sind dann nur Medien drauf. Kernspeicher über alle möglichen Größen von Disketten. Jeder Beweis, dass eben auch weibliche Besucher da sind und auch Spaß haben. Das wird ja gerne mal verneint, das ist aber in der Tat so. So sieht so eine typische Führung aus und auch da sieht man, dieser Raum ist für Gruppen 15 bis maximal 20 Leute geeignet. Spätestens da steht dann jemand in der dritten Reihe und kann nichts mehr erkennen, was auf dem Bildschirm passiert und der Raum gibt es auch einfach nicht her. Also wenn da 20 Leute mit nassen Jacken reinkommen, dann weißt du aber nach 5 Minuten, wo du bist. Das ist und nicht so nett. Ja, das ist noch ein älteres Bild, da stand es noch deutlich voller. Das haben wir ausgedünnt auf Raten eines Museumspädagogen hin, dass wir gesagt haben, okay, mach lieber weniger, sonst kriegt ein unbedarfter Besucher zum Beispiel nicht raus, dass dieses Gerät nichts mit der Floppy zu tun hat oder mit dem da. Also man muss ein bisschen Platz dazwischen lassen, damit deutlich zu sehen ist, da fängt das Exponat an und da hört es auf. Für uns ist das irgendwie völlig normal, das was da so zueinander gehört, aber irgendwie da sind weniger übersichtlicher. So, Aktion. Ich hatte ja eben gesagt, das ist ja nicht nur ein reines Museum, sondern wir machen zum Beispiel auch Lesungen, wir machen Live-Konzerte, alles in diesem kleinen 55 Quadratmeter, das ist wie so ein aufgebohrtes Wohnzimmer, nur halt nicht bei mir zu Hause. Das sind so ein paar Bilder von solchen Abenden, wo wir dann ein bisschen einfach mit Bestimmung haben. Hat den Vorteil, gerade bei so einer Lesung, wir kriegen Leute in dieses Museum, die da sonst nie freiwillig reingehen würden, und dann feststellen, oh, ist ja ganz nett hier. Ja, also das ist auch so eine Sache, bei der Lesung oder bei Bands, laden die Leute natürlich ihre Freunde ein und irgendwie Fans und sowas und die merken dann, oh, guck mal, spielen an dem C4 kann ja doch Spaß machen. Ich komme das nächste Mal mit meinem Kumpel oder sowas. Ne? Das ist also auch eine schöne Idee. Das hier war letztes Jahr autofreier Stadtraum in Bremen. Da haben die wirklich die komplette Innenstadt gesperrt für Autos. Fahrradaktion gemacht, irgendwie ganz viel Open Air und wir waren Open Air mit unseren Teilen dabei. Das ist eine mutige Aktion gewesen. Aber wir waren da. Wir waren da 8 Stunden und wir haben da hunderte von Leuten durchgeschoben, die alle mal irgendwie, natürlich alle so mehr oder weniger vorbeigehen, da gab es ja so viel zu sehen, aber sich mal irgendwie kurz hingesetzt haben und irgendwie Summer Games gespielt haben und sowas. Das Ganze schön auf so 60er-Jahre-Möbeln oder 70er-Jahre-Möbeln, ich finde, da passen die Geräte auch super drauf. Es hat auch keiner... Es hat auch keiner was runtergerissen, weil man die Kabel da sieht, wenn man sich so, das dauert 5 Minuten, dann kommt das erste depperte Kind, aber es ist nichts passiert. Auch die Dinger stehen ja teilweise nur auf Kartons. Das Wetter hat gehalten. Das Schlimmste, was passiert ist, das Banner da hinten, das ist ja das gleiche, was hier vorne steht, ist umgeweht und einer Frau auf den Kopf gefallen. Das ist aber auch schon das Heftigste, was uns da widerfahren ist. Also auch sowas kann ich nur empfehlen, geht mit den Geräten dahin, wo die Leute sind und erwartet nicht, dass die Leute dahin kommen, wo die Geräte stehen. So, das ist immer noch, das ist auch schon eine uralte Schlagzeile, die ist auch schon 4 Jahre alt, das ist immer noch meine Lieblingsschlagzeile. Es gab mittlerweile so viele Zeitungsberichte über uns, aber ich finde Dinosaurier mit Stromanschluss, ist immer drauf zu achten, ist sind die Geräte gemeint? Tatsächlich? aber so ein Thema ist jedenfalls bei uns lokal immer ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich muss mich noch nie anstrengen, einen größeren Artikel mit Bild in unserer Tageszeitung zu kriegen. Wo man ganz viele andere Vereine, so Sportvereine, Kunstvereine immer betteln, monatelang. Das ist immer sowas Außergewöhnliches. Also auch da, eben wenn ihr sowas machen wollt, normalerweise sind solche Presse-Heinis hoch erfreut, wenn sie mal was Außergewöhnliches machen können. Und irgendwie Fotos von Geräten, die man einfach so nicht mehr sieht, ist, wie ich finde, immer eine gute Nummer. So, Kooperation. Es geht natürlich an mit dem Verein zum Erhalt klassischer Computer, der hier ja auch vertreten ist. Wir haben ein Partnermuseum in Großbritannien, die ticken ganz ähnlich wie wir. Wir haben uns auch schon mal gegenseitig besucht. Die stehen auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt, das heißt, die kommen jetzt immer so im Dezember, wenn es Bratwurst gibt, weil so scheint es in Großbritannien Bratwurst und Currywurst scheint es da nicht zu geben.
Ich glaube, auf den Weihnachtsmärkten.
Ja, das ist dann German Bratwurst, das hat nichts mit dem zu tun, was hier passiert. Und wir sind da auch schon mal hingefahren, mutigerweise sogar mit dem eigenen Auto, um eben Spenden hinzubringen und welche abzuholen. Also wir haben so ein paar BBC-Sachen mitgekriegt und die kriegen dann immer so ein Ab. Also die fahren immer völlig ab, wenn die so eine Original-VC20-Packung sehen, wo dann irgendwie Volkscomputer draufsteht, weil sowas gab es ja nur bei uns. Die haben die langweiligen VEC-Packungen, die will ja keiner. Gab es ja überall. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. So, und jetzt der wirklich, wirklich, wirklich spannende Teil. Bisher ist es so, dass wir diese Räumlichkeiten, die wir da 2008, oder die ich da 2008 gefunden habe, zu einem wahnsinnig günstigen Miettarif von circa und ziemlich genau 0 Euro bekommen. Wir sind also seit 4,5 Jahren mietfrei da. Sonst wäre das unmöglich gewesen. Und wir haben, also ich habe ganz, ganz viele, also ich bin relativ bekannt in meiner Heimatstadt, weil ich da irgendwie auch, naja, ich mache halt viel, ich organisiere dann auch Inliner-Nächte und bin im Kreativbereich halt tätig und irgendwie bin ich halt bei vielen Leuten als, ja, dem kann man wohl Geld in die Hand geben auch, da war doch berüchtig, also mir wird als Geschäftsmann jedenfalls vertraut und wenn ich dann so ein Museum aufziehe, spielt das Vertrauen da rein und so habe ich einen Kunden gleich von Stunde Null, also seit 2008 gewinnen können, der jetzt 100 Euro monatlich gegen Spendenquittung überweist, kann man natürlich, also gemeinnütziger Verein, den seit 2009, kann man natürlich absetzen. Und ohne den hätten wir von Anfang an zum Beispiel nie die normalen Strom-, Gas-, Wasserrechnungen bezahlen können. Aber wir hatten halt nie das Problem, dass wir Mietaufwendungen hatten, weil das wäre ja wirklich erstmal von Anfang an richtig aufs Konto gegangen. Jetzt ist es eben so, also nochmal zurück zum Ausstellungsraum, haben wir gerade eben schon gesehen, den mal ein bisschen größer. Circa 60 Quadratmeter Ausstellungsraum und seitdem das ganze Zeug nicht mehr in mein heimisches Wohnzimmer passt und das ist schon über 13 Jahre her, habe ich bei einem bekannten Beerdigungsinstitut eigentlich ist das eine Beerdigungsinstitut, da hatten ja früher mal Möbel, Tischlereien und Werkstätten, so dieses eben auch und da das natürlich nicht mehr aktiv betrieben wird, die meisten Beerdigungsinstitute bringen dann nur Leute unter die Erde, haben die leerstehende Räume und da habe ich mal irgendwie vor 12, 13 Jahren gefragt, ob ich denn einen Raum kriegen könnte. Und der hier rot markierte, wurde mir damals zugewiesen und der hat auch, solange ich das Museum nicht aktiv betrieben habe, also selber nur gesammelt habe, wunderbar gereicht. Dann habe ich halt vollgestellt mit Umzugskartons, der war auch schon proppevoll, aber er hat vollkommen gereicht. Circa 30 Quadratmeter. Stand heute.
Womit wir sehen, wir haben auch Real World Progress. Also ich soll dich nicht hetzen.
Grabstunden. Ich bin komplett entspannt. Stand heute sind 140 Quadratmeter. Jedes Mal, wenn der Besitzer da reinkommt, und dann kommt er nur alle halbe Jahre mal ins Gebäude, kriege ich eine böse Mail. Wie sieht's denn hier aus? Alles raus hier, morgen stelle ich einen Container. Das meint er wirklich ernst? Das ist immer so Tagesform, wenn der erste Schock abgeklungen ist. Ja, der wird das auch wirklich machen. Wenn der erste Schock abgeklungen ist, dann heißt das so viel, ja, ich müsste aber mal langsam Nebenkosten berechnen und dann kommt wieder Monate nichts mehr, bis zum nächsten, wie sieht's denn hier aus? Ist immer so. Und so sieht es da eben aus. Das ist der alte Raum, also der erste Raum, wo wir uns noch Mühe gegeben haben mit QR-Tags und mit sauber eingeräumt. Und also jedes Gerät hat seinen Ort. Wenn man es rausnimmt, kann man anhand des Tags nachher wieder sehen, da gehört es wieder hin. Super Idee, wenn man sich über die Jahre Zeit nimmt, das fortzuführen. Wenn man das mal kurze Zeit, aber so ein Jahr schleifen lässt. Also nee, halt erstmal nochmal hier das Gute. So. Auch hier, das kann man jetzt nicht so gut sehen, gibt es hier kleine Aufkleber, ganz viele QR-Tags und da steht dann draußen auf Karton drauf, kann ich abscannen, das ist ein CFI, das ist ein TI, also da steht da Lautschrift drauf, da steht das QR-Tag drauf und der QR-Tag ist auch noch kodiert. Hat der funktioniert, als wir ihn eingelagert haben, in welchem optischen Zustand ist er im Schulnotensystem und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich eine Datenbank für alle Geräte, die da drin sind. So, und jetzt? Ja. Also das sind nur so Ausschnitte von ein paar dieser Räume, aber so sieht das komplett aus und das meiste steht noch nicht mal in Regalen. Wir haben ja mal ein paar Preise gewonnen, unter anderem ja auch das einzig wahre Museum von dieser Warsteiner-Aktion, da habe ich auch schon mal in den vorigen Jahren darüber berichtet. Und von diesem Preisgeld haben wir uns für 1.400 Euro Industrieregale gekauft. Wir haben festgestellt, dass dieses ganze Lager ist im ersten OG eines Hauses, was über 100 Jahre alt ist, dass das zu einem statischen Problem wird. Und deswegen haben wir von diesen 60 Regalen, die wir gekauft haben, nur 20 aufgebaut, weil wir uns einfach nicht mehr trauen. Deswegen wird das andere jetzt gleichmäßig auf dem Boden ausgebreitet. Deswegen sieht das da so aus. Ja, es sind noch ein paar Workstations da. Also das ist ein Zustand, der ist ein Zustand. Punkt. Kann man mal so stehen lassen. Das kann eigentlich nicht länger so bleiben. Aber da traue ich mich gar nicht ran, denn aktuell ist eben das Problem der Finanzierung, weil wir ja aus unseren bisherigen Räumen verschwinden müssen. Also das Haus wird verkauft. Ich gehe davon aus, dass der neue Besitzer uns nicht länger zu diesem wahnsinnig günstigen Tarif dort bleiben lässt. Es sei denn, das Mäzenentum wird plötzlich neu erfunden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass wir dann ungefähr 600 Euro Kaltmiete für diese 60 Quadratmeter zahlen müssen. Also sonst 9 bis 10 Euro Kaltquadratmeter plus Nebenkosten ist in der Oldenburger Innenstadt in der Lage üblich. Kann man auch noch teurer haben, aber in der Lage ist das okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso schon erstmals losrennen muss und Klinken putzen muss und um Geld betteln muss bei Sponsoren, dann kann ich das auch gleich richtig machen. Und nicht nur für 600 Euro, sondern vielleicht für 1.600 Euro. Und dann Räume suchen, die vielleicht nicht mehr direkt in der Fußgängerzone sind, sondern so im Speckgürtel 1 Kilometer um die City herum. Also für deutlich weniger Geld pro Quadratmeter ungefähr das Vierfache an Ausstellungsraum finden. Das ist jetzt aktuell der Plan. Ich hatte auch schon was. Ich habe gehört, es soll in Deutschland relativ viele leerstehende Schleckermärkte geben. Das ist auch bei uns so und wir haben einen Markt gefunden, der sich dafür interessiert. Ich habe 3D-Visualisierung von dem Grundriss, ich habe das alles schon durchgeplant, aber es scheint nichts zu werden. Das sind 380 Quadratmeter, ebenerdig, also auch barrierefrei für Rollstuhlfahrer. Ein Riesenraum, das kann man locker super mit Mobilwänden unterteilen, das ist ein Traum eigentlich. Das Problem ist, an diesem Raum, da war eben 20 Jahre Schlecker, davor war da 20 Jahre Aldi drin. Der Raum hat die Optik eines leerstehenden Aldi-Marktes, also wie sei es schön. Es stört keine vorhandene Einrichtung, könnte man sagen. Also es sind einfach diese kleinformatigen Fliesen, die sind alle kaputt gefahren von 40 Jahre Einkaufswagen. Die Wände sind entsprechend lange nicht bemalt worden und es sind unverkleidete Leuchtstoffröhren, von denen jede dritte geht. So, das findet man davor. Da könnte man sagen, super, ist ja komplett gestaltungsoffen. Kann man ja alles machen. Aber allein 380 Quadratmeter Auslegeware, die irgendwie so ein Museumsbetrieb standhält, plus Mobilwände, plus Tische, plus Elektroinstallation, da bin ich irgendwie locker bei 20.000 Euro, wenn ich hier nur an meinen vier Fingern mal runterzähle. Die plus die Mietaufwendung, die wir plötzlich machen müssten, das wären dann ungefähr 2.000 Euro, die wir da zu zahlen hätten. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß, der Schritt, und deswegen suche ich jetzt eine Nummer kleiner. Zu der Finanzierung, wie ich mir das von den Sponsoren vorstelle. Wir haben Mitgliedsbeiträge, eben von diesen eben schon mal genannten 85 Mitgliedern. Wir haben die Spenden, auch nicht ganz unerheblich, in unserer kleinen Spendenbox. Wir haben ein paar Sponsoren jetzt schon und ich habe von ein paar weiteren die mögliche Zusage. Also allein jetzt nach einem, ich habe mal einen halben Monat rumtelefoniert und habe mal geguckt, wie ist es denn so, wenn ich Leute ansprechen würde. Ich kann jetzt ja ein Museum vorweisen, ich kann sagen, es funktioniert, ich kann sagen, so und so viele Leute kommen, ich kann sagen, das ist das Zielpublikum. Lieber Sponsor, hast du Bock, dich dazu beteiligen? Und ich habe offene Türen eingerannt. Also irgendwie, wenn ich bei Firmen hingehe, und das kann auch ein Optiker sein und sonst irgendwas, und ich sage, bist du mit 50 oder 100 Euro dabei? muss auf unbestimmte Zeit sein, also nicht gleich nach 5 Monaten wieder aufhören. Aber dafür ist es auch ein Betrag, der nicht wehtut. Also eher für eine Firma im Bereich Portokasse. Dass sie auch nicht auf die Idee kommen, nach einem Jahr, sag mal, wo geben wir Geld aus? Hier dieses Computermuseum, ach, streich das mal. Das darf nie passieren. Und von solchen Sponsoren, die so 50 bis 100 Euro geben, irgendwie 10 bis 20 Sponsoren, zack, bist du locker bei 2000 Euro. Plus Eigenanteil, plus Mitgliedsbeiträge und sowas. Also davon lässt sich eine Miete schon mal reißen. Und das ist nicht unmöglich. Es ist halt nur wichtig, das auf breite Schultern zu stellen. Ich hätte keinen Bock zu sagen, oh, ich suche mir jetzt irgendwie SAP oder Microsoft oder Nintendo als Hauptsponsor. Und dann gibt es nach einem Jahr Personalwechsel und dann kommt genau das, dieses Computermuseum, und dann können wir den Laden dicht machen. Das soll natürlich nicht passieren. Plus, was auch noch super ist, wir haben es nach 4,5 Jahren geschafft, endlich Geld von der Stadt zu kriegen. Wir kriegen auf erstmal unbestimmte Zeit 400 Euro im Monat von der Stadt Oldenburg. Wurde von den Bürgern so beantragt, vom Rat durchgewunken. Das ist so geil. Das ist also darauf basierend, dass die Bürger 3 Jahre in Folge, da, also wir haben so einen Bürgerhaushalt, da kann man irgendwie sagen, mein Spielplatz soll schöner werden oder mach doch mal den Mülleimer größer oder unterstützt das Computermuseum. Und in 3 Jahren in Folge sind wir da unter den, also von hunderten von Vorschlägen, die auch ähnlich sinnvoll sind, wie mach doch mal den Mülleimer größer, sind wir da unter die Top 10 gewählt worden, was jetzt den Rat sozusagen in den Zugzwang gebracht hat, endlich mal was zu tun. Und wir kriegen jetzt, also noch wird es nicht ausgezahlt, aber wir kriegen, da kann ich mich schon drauf verlassen, 400 Euro im Monat von der Stadt. Und das ist sowohl das Geld ist geil, als auch bei anderen Sponsoren zu sagen, die Stadt unterstützt uns auch. Also allein diesen Rücken gestärkt zu haben durch, na endlich sehen die uns mal als ernstzunehmendes kleines Museum, dass die Stadt dafür Geld ausgibt. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Nummer dieses Jahr. Und wir haben Kontakt zu anderen Museen aufgenommen, zu anderen Ausstellungshäusern und gefragt, so, wie macht ihr das eigentlich? Ihr seid doch auch ein Verein.
Für welchen?
Oldenburger Kunstverein beispielsweise. Das ist ein mehrere hundert Jahre alter Verein. Und die, haben wir dann rausgefunden, finanzieren sich ausschließlich über Projektanträge. Die haben also immer wechselnde Ausstellungen, die haben immer Anträge für 2-3 Jahre im Voraus laufen und die werden immer so kalkuliert, dass alle anderen Sachen drumherum eben in diesem Projekt drin sind. Also wenn du jetzt für ein Projekt, was weiß ich, einen neuen Beamer brauchst und ein bisschen Bestuhlung für einen Vortrag, dann sind da einfach 10 Stühle mehr drin und wird ein bisschen teurer Beamer kalkuliert und zack, kannst du die Miete für ein halbes Jahr zahlen. Das ist offensichtlich gängige Praxis. Das heißt, wenn wir jetzt Räume finden, wo wir nicht nur unsere Dauerausstellung unterbringen können, sondern einen weiteren Raum haben für Sonderausstellungen, wäre genau dieser Raum für solche Projektanträge super. Und das wird immer so, also was weiß ich, Ringvorlesung, wie das jetzt ja auch in Berlin passiert, Vortragsreihen oder ich lade euch mal ein und dann bringt ihr Sachen mit, dann habt ihr Spritkosten, die sind dann einfach ein bisschen höher, als sie wirklich sind. Und solche Sachen. Kann man alles komplett durch Projektanträge machen, wird komplett fremdfinanziert, also keinen eigenen Euro für aufbringen oder manchmal so 20% gegenfinanziert. Aber dadurch läuft das. Das heißt, das wäre auch ein guter Punkt zu sagen, es lohnt sich größere Räumlichkeiten allein dadurch, dass ich dieser Sonderausstellungsraum oder Vortragsraum mehr damit er selber finanziert, plus auch noch abstrahlt auf den Rest des Museums.
Lass dich nicht helfen.
Nee. Was soll ich sagen, ich bin fast durch, das wäre gelogen. Also, aktueller Platzbedarf, wie ich ihn kalkuliere, da wird Hans mir vehement widersprechen. Dauerstellung 70 bis 80 Quadratmeter, Sonderausstellung 50 bis 60. Technik, also ein Raum, wo man auch mal einen Rechner aufschrauben kann und zerlegt liegen lassen kann, 15 bis 20 so. Verwaltung, damit ich mal ein kleines Büro habe und auch mal so ein Papier offen liegen lassen kann. Das mache ich nämlich momentan alles in meinem eigenen Büro. Das sind dann immer so meine Sachen und die OCM-Sachen liegen dann immer quer durcheinander. Das ist nicht so gut. Und ein Lager von so 150 Quadratmeter in Klammern, weil natürlich die Utopie sagt, im Idealfall ist der Ausstellungsort auch der Lagerort. Das heißt, bei ganz interessierten Besuchern kann man sagen, hier komm, ich nehme dich mal mit in meinen Müllhaufen und dann kann man da so ein bisschen die Kartons durchstöbern. Aber ich glaube, so innenstadtnah, wie ich das haben will, finde ich keine Räumlichkeiten, die so günstig sind, dass ich da auch noch 150 Quadratmeter für Lagerfläche habe. Macht also zusammen so 170 bis 320 Quadratmeter im Idealfall. Es gibt Büros in der Größe. Also ich bin jetzt aktuell auf der Suche nach einfach nach Büroflächen, die leer sind, die leer stehen. Großraumbüros, einfach sagen kann, und dann nehmen wir das als Infrastruktur, die haben Kabelkanäle, die haben vernünftige Lichter an der Decke und das ist eben nicht so karg. Wie dieser Schleckermarkt. Dann habe ich ja schon gesagt, würde ich gerne Samstag und Sonntag regulär aufmachen, wie jedes andere Museum auch, wenn man so Ausflügler auch mitkriegt. Und eben Aufsicht durch Vereinsmitglieder, die noch geschult werden müssten, durch ehrenamtliche Helfer, die noch geschult werden müssten, durch 450-Euro-Kräfte, die die Garderobe machen können. Ja, also da glaube ich jedenfalls nicht, dass ich durch diese Quelle Leute kriege, die so abgefahren auf Homecomputer stehen, dass man denen eben gesagt, so hier, das musst du da so und so machen. Also die können dann eher sagen, ich brauche mal Leute, die Karton schleppen oder irgendwas ähnliches. So, und das ist jetzt so das, was mir vorsteht. Weitere Kooperationen mit anderen Sammlern und Museen, um sich da so ein bisschen...
Welche? Mit anderen Museen? Welche?
mit vor allem mit anderen Techniken sehen, um zum Beispiel gegenseitig Ausstellungen zu verleihen. Also ich könnte ja sagen, ich habe eine relativ umfangreiche Apple-Sammlung von 1976 bis heute. Liebes Technikmuseum in, keine Ahnung, Speyer oder liebes Deutsches Museum oder auch kleinere Häuser, wollt ihr das mal haben? Gegen Geld irgendwie dann so eine Ausstellung verleihen. Andersrum, wenn unser Raum so groß ist, dass wir eine Sonderausstellung machen können, würde ich natürlich auch gerne andere Ausstellungen, die da sind oder andere Sammlungen, wenn ihr sagt, hier, also Beispiel Robotron, ich habe hier eine super große Robotron- und KC-Sammlung, davon haben wir fast gar nichts, die stelle ich euch mal dafür ein Jahr hin oder für ein halbes Jahr. Also sowas meine ich mit Kooperation. Und wenn man, damit jetzt nicht jeder von euch selber ein Museum aus dem Boden stampfen muss, sondern damit ihr wisst, oh Gott, wenn ich mal Bock habe, dass meine Geräte an die frische Luft kommen und sich Leute darüber freuen, bei uns wäre das machbar. Naja, und im Idealfall wird aus diesem zarten Pflänzchen, was ich dann anfangs beschrieben habe, dann immer so ein Bäumchen. Ich werde euch in den nächsten Jahren dann auf dem Laufenden halten.
Wo sind denn die Engpässe?
Genau, Fragen. die Engpässe sind definitiv gerade bei der Raumsuche. Und ich muss auch immer Überzeugungsarbeit im Verein leisten, weil vielen Mitgliedern natürlich sowas, wenn ich sage, oh, wir müssen jetzt 2.000 Euro Miete zahlen, von 0 auf 2.000, die sind es nicht gewohnt, in solchen Größenordnungen zu denken, haben ein bisschen Schiss davor. Aber da habe ich dann wiederum das Vertrauen von allen, dass sie sagen, okay, wenn der Edix meint, das läuft so, dann wird das schon irgendwie funktionieren.
Ja. Ist nicht ein Engpass, dass wir eigentlich zu viel Material kriegen?
Das ist jetzt kein Engpass, aber das würde natürlich die Lagersituation irgendwann mal völlig, völlig unentspannt machen. Mein Problem ist, ich habe das Gefühl, in 5 bis 10 Jahren werden wir keine Homecomputer mehr aus irgendwelchen Kellern oder sowas kriegen. Das heißt, jetzt noch sammeln und in 5 bis 10 Jahren werden die Geräte nur unter Sammlern verschoben. Aber dann kommt keiner mehr auf die Idee und sagt, oh, ich muss jetzt aus meinem Haus ausziehen, weil ich vielleicht irgendwie, was weiß ich, nach Spanien ziehen will. Hab das hier 30 Jahre lang gesammelt, willst du es haben, lieber sammeln. Das passiert jetzt gerade, aber das passiert irgendwie
nicht mehr lange. Dem möchte ich widersprechen. Na? Homecomputer würde das als die Zeit zwischen 75 und 90 betrachten. Bedeutet, dass jemand, der im Jahr, sagen wir mal, 85, 20 war, einen Homecomputer hatte und damit gearbeitet hat. Dieser Mann wird im Jahre 2025, 60 sein. Also das ist die Zeit, wo er dann vielleicht in Rente geht oder 70. Das heißt, bis ungefähr zum Jahr 2030 werden in Kellern Homecomputer auftauchen. Weil das Faszinierende ist, ich habe erst vor weniger als einem Monat eine Lochkartenmaschine aus den 50er Jahren gekriegt.
Ja. Aber aus keinem privaten.
Das war aus keinem privaten, okay, das stimmt. Gut, dann was anderes, ich habe einen CPM-Rechner des Jahres 1977, ja, mit NPM-Installation und Festplatte in den 80er Jahren zugerüstet. Habe ich erst vor kurzem bekommen. Auch aus Keller.
Nein, also jetzt passiert das noch, aber ich merke ja jetzt schon, wie es abläuft. Die ist immer seltener.
Ja, es wird immer weniger, das ist richtig. Ja. Aber es wird nicht verschwinden bis ungefähr 2020, 2025. Also wir haben schon noch ein paar Jahre Zeit. Aber wir sollten... Ich bin inzwischen sogar so weit, dass ich C64 nicht mehr einfach
wegwerfe.
Oh. man muss einfach doch in der Seele irgendwo einen Standpunkt haben. Und mein Standpunkt ist, der C64 ist zumindest bis jetzt kein Computer. Das ist ein C64, das ist... Ich bin lebensmüde, ich weiß. Wer von euch kennt noch Kentucky Fried Movie? Danger Seeker? C64, scheiße!